Ihr hört den anarchistischen Hörfunk aus Dresden.
Jeden dritten Sonntag im Monat, 16 bis 17 Uhr.
Bei Coloradio auf 99,3 und 98,4 MHz.
Wir reden über anarchistische und anti-autoritäre Ideen in Theorie und Praxis, Geschichte und Gegenwart.
J'en riais, incorrigible que j'étais. Une année, mon grand-père me proposa 20 sous par semaine si je voulais ne plus voler. Mais je trouvais que j'y perdais trop.
Ich möchte noch gestehen, dass ich als Kind ohne Gewissensbisse zu Hause alles nahm. Vom Geld, wenn welches da war, bis zu Früchten, Gemüse etc. Ich verschenkte das alles im Namen meiner Verwandten. Einmal schlug mir mein Großvater vor, mir 20 Sous pro Woche zu geben, wenn ich nicht mehr stehlen würde. Aber ich fand, dass ich an dem Geschäft zu viel verlor. Ich hatte mir Schlüssel zurechtgefeilt, mit denen ich den Birnenschrank und noch andere Schränke öffnen konnte, in denen ich kleine Zettel an der Stelle hinterließ, wo ich etwas fortgenommen hatte. Darauf stand: Ihr habt das Schloss, aber ich habe den Schlüssel.
Vous avez la serrure, mais j'ai la clé.
Herzlich willkommen beim anarchistischen Hörfunk aus Dresden. Luise Michel, Revolutionärin und Anarchistin, damals genannt die Rote Jungfrau oder moderne Jeanne d'Arc, war eine zentrale Gestalt der Pariser Kommune, jenes Volksaufstands, der sich im Frühjahr 1871 10 Wochen lang der neuen bürgerlichen Regierung und den preußischen Siegern widersetzte. Für die einen war sie eine blutrünstige Wölfin, für die anderen die große Kämpferin und Anarchistin und Feministin. Ihr Mut im Kampf, ihre Unerschrockenheit vor Gericht sind legendär. Schon zur damaligen Zeit erkannte sie die unterschiedlichen Ausbeutungsformen zwischen der herrschenden Klasse und den BäuerInnen, zwischen Männern und Frauen sowie zwischen Menschen und Tieren. Heute, fast 200 Jahre später, sind ihre Kämpfe und ihre Ansichten weiter aktuell und beschäftigen uns noch immer. Sich mit Luise Michel und ihrem Leben zu beschäftigen, heißt also, in die Vergangenheit, die Gegenwart und in die Zukunft zugleich zu blicken. Aber beginnen wir doch am Anfang. Luise Michel wurde am 29. Mai 1830 als uneheliches Kind einer Dienstmagd, Marianne Michel, und dem Sohn des Schlossherrn geboren. Schloss Roncourt lag am Rande des Dörfchens Roncourt im Osten Frankreichs. Der Vater findet in ihren Memoiren keinerlei Erwähnung. Neben ihrer Mutter, zu der sie lebenslang eine enge Verbindung hat, sind die Großeltern väterlicherseits ihre Bezugspersonen und sie genoss eine sehr liberale Erziehung. Die Großmutter schärfte ihre Sinne für schöngeistige Literatur, das Musizieren, das Schreiben von Liedern und Gedichten. Und der Großvater bringt sie sehr früh mit oppositionellem und humanistischem Schriftgut in Kontakt.
Le nid de mon enfance avait quatre tours carrées, de la même hauteur que le corps de bâtiment, avec des toits en forme de clocher. Le côté sud, absolument sans fenêtre, et les meurtrières des tours lui donnaient un air.
Das Nest meiner Kindheit hatte viereckige Türme, die so hoch wie das Gebäude selbst waren, mit Dächern wie von Glockentürmen. Die fensterlose Südseite und die Schießscharten der Türme gaben ihm je nach Standort das Aussehen eines Mausoleums oder einer Festung. Früher hieß es das Festungshaus. In der Zeit, in der wir es bewohnten, habe ich oft gehört, dass es die Koft genannt wurde. An der Ostseite dieser gewaltigen Ruine, wo der Wind durchpfiff wie auf einem Schiff, lagen die Weinberge und das Dorf, von denen sie durch einen Rasenweg getrennt waren, der breit war wie eine Wiese. Im Westen die Hügel und Wälder von Susserin, von wo die Wölfe im Winter während der großen Schneefälle durch die Mauerspalten in den Hof eindrangen und heulten. Die Hunde antworteten ihnen mit wütendem Gebell. Und dieses Konzert dauerte bis zum Morgen. Es passte gut zu der Ruine und ich mochte diese Nächte. Ich liebte sie besonders, wenn der Nordwind tobte und die ganze Familie in dem großen Saal zusammensaß und wir bis spät in die Nacht lasen. Eine Inszenierung, die bei uns im Winter in den hohen kalten Räumen üblich war. Das weiße Leichentuch des Schnees, die Chöre des Windes, der Wölfe, der Hunde hätten genügt, um mich ein wenig zur Dichterin werden zu lassen. Wären wir es nicht alle bereits seit der Wiege gewesen? Es war ein Erbe, das seine Geschichte hat. Es war eiskalt in diesen riesigen Räumen. Wir setzten uns um das Feuer herum. mein Großvater in seinem Sessel, der zwischen seinem Bett und seinem Haufen Gewehre aus alten Zeiten stand. Er trug einen großen Überrock aus weißem Flanell und Holzschuhe. Auf diesen Holzschuhen saß ich und kuschelte, fast in der Asche sitzend mit den Hunden und Katzen. Im Sommer war die Ruine voller Vögel, die durch die Fenster hereinkamen. Die Schwalben bezogen wieder ihre Nester. Die Spatzen klopften gegen die Fensterscheibe. Und die zahmen Lerchen sangen sich tapfer mit uns heiser und schwiegen, sobald wir in Moll übergingen. Die Vögel waren nicht die einzigen Tischgenossen der Hunde und Katzen. Es gab auch Rebhühner, eine Schildkröte, ein Reh, Wildschweine, einen Wolf, Eulen, Fledermäuse, ganze Nester von elternlosen Hasen, die wir mit dem Löffel aufzogen, eine ganze Menagerie. Ohne das Fohlen Zepir und seine Großmutter Bruschka zu vergessen, von der keiner mehr wusste, wie alt sie war, und die ohne weiteres ins Haus kam, um sich Brot oder Zucker aus den Händen derer zu nehmen, die ihr genehm war, und um den Leuten, die ihr nicht passten, ihre großen gelben Zähne zu zeigen, als lachte sie ihnen ins Gesicht. All diese Tiere lebten friedlich miteinander. Zusammengerollt lagen die Katzen da und ließen ihre Blicke lässig den Vögeln, den Rebehühnern und auf dem Fußboden trippelnden Wachteln folgen. Hinter den völlig durchlöcherten grünen Tapeten an den Wänden rannten, schnell, aber nicht aufgeregt, piepsend die Mäuse hin und her. Nie habe ich gesehen, dass eine Katze sich erhoben hätte, um sie dabei zu stören. Im Übrigen verhielten sich die Mäuse tadellos. Sie nagten nie an den Schulheften und den Büchern, machten sich nie an die Geigen, Gitarren und Cellos heran, die überall herumlagen. Was für ein Friede herrschte in diesem Haus und in meinem Leben zu dieser Zeit.
Se conduisait parfaitement, ne rongeant jamais les cahiers ni les livres, n'ayant jamais mis la dent au violon, guitare, violoncelle qui traînait partout. Quelle paix dans cette demeure et dans ma vie à cette époque.
Das war ein Ausschnitt aus Louise Michels Memoiren.
Und das es doch heute noch abschieben. Grüßen mit diesem Lied alle, die was riskiert haben. Und seitdem in dieser Welt fliegen, wir machen hier weiter mit Grund. Ganz umsonst war das nun nichts. Gibt doch noch Leute, die kämpfen, kämpfen und lachen. Dem Feind ins Gesicht.
Nach eigener Aussage gelangte Louise Michel zu ihrer Kritik an der Klassengesellschaft aufgrund der in ihrer Kindheit und Jugend unmittelbar erlebten Not der BäuerInnen und der Qual von Tieren. Als den wesentlichen Antrieb ihres politischen Aufbegehrens beschreibt sie stets das Gefühl der Verbundenheit, der Solidarität auch und auch gerade mit den Schwächsten und Wehrlosesten.
Le rude travail de la terre m'apparaissait tel qu'il est, courbant l'homme comme le bœuf sur les sillons, gardant l'abattoir pour la bête quand elle est usée, le sac du mendiant pour l'homme quand il ne peut plus travailler.
Die harte Feldarbeit sah ich so, wie sie ist. Sie beugt den Menschen wie auch den Ochsen über die Furchen. Das Schlachthaus steht für das Tier bereit, wenn es verbraucht ist. Der Bettelsack für den Menschen, wenn er nicht mehr arbeiten kann.
Nach dem Tod der Großeltern 1844 und 50 mussten sie und ihre Mutter das Haus verlassen. Louise Michel hat daraufhin 1851 eine Ausbildung zur Lehrerin bestanden, also die Prüfung bestanden. Sie bekam aber keine Anstellung, weil sie keinen Eid auf das Kaiserreich schwören wollte. Sie machte auch keinen Hehl über ihren Hass auf den Kaiser. Genau, sie hat sogar sich später auf einen Attentat auf ihn vorbereitet. 1852 arbeitete sie erstmals als Lehrerin, aber ohne staatliche Anerkennung natürlich, an einer privaten Dorfschule und auch später an einer Pariser Privatschule. Sie knüpfte viele Kontakte zur Frauenbewegung in Paris. Generell ist ihr ganzes Leben von engen Kontakten zu anderen Frauen und WegbegleiterInnen gekennzeichnet. Und genau, sie hat auch negative erste Erfahrungen mit Anarchismus gemacht, tatsächlich, wegen dem Frauenverachter Pierre-Joseph Proudhon. 1856 ist sie dann nach Paris übergesiedelt, nachdem sie eine Zeit lang gependelt ist, weil ihre Mutter sehr erkrankt war. Und 1865 haben sie dann die Grundstücke aus dem Erbe der Großeltern, die ja verstorben waren, verkauft und damit ein Internat in Paris gekauft. Gemeinsam, zusammen mit weiteren MitstreiterInnen. 1870-71 war Louise Michel zuerst als Krankenpflegerin aktiv und versorgte die Menschen, die auf den Barrikaden verwundet worden waren. Aber sie organisierte nicht nur Versorgung der Hungernden und Verwundeten, sondern sie beteiligte sich auch an der Waffe und wurde Mitglied im Wachsamkeitskomitee. Das war so ein Verteidigungskomitee, in dem Frauen bewaffneten Widerstand leisteten. Und sie beteiligte sich am bewaffneten Kampf.
Il était impossible avec tout cela de ne pas jeter ma vie à la Révolution. J'achèverai ce chapitre par l'accusation, souvent portée contre moi, par certains amis témoins oculaires. Il paraît qu'à la barricade Péronnet à Neuilly, j'ai couru avec trop de promptitude au secours d'un chat en péril. Eh bien, oui, mais je n'ai pas pour cela abandonné mon devoir. La malheureuse bête, blottie dans un coin fouillé d'obus.
Das Kapitel werde ich mit der Anschuldigung beenden, die meine Freunde, Augenzeugen, gegen mich erhoben haben. Man sagt, dass ich bei der Barrikade Péronnet in Neuilly mit allzu großer Selbstverständlichkeit einer in Gefahr geratenen Katze zu Hilfe geeilt bin. Nun ja, aber deswegen habe ich doch nicht meine Pflicht versäumt. Das arme Tier kauerte in einem Winkel unter platzenden Schrapnells und schrie wie ein menschliches Wesen. Mein Gott, ja, ich habe die Katze geholt. Aber das hat keine Minute gedauert. Ich habe sie einen Schritt weiter abgesetzt, wo sie einigermaßen in Sicherheit war. Sie wurde sogar von jemandem aufgenommen. Eine andere dieser dümmlichen Tiergeschichten ist neueren Datums. In meiner Zelle von Clermont waren Mäuse aufgetaucht. Ich hatte eine Menge Wolle zum Stricken, die mir meine arme Mutter und meine Freunde geschickt hatten. Ich hatte keine Ruhe, bis die Löcher gestopft waren, aber in der Nacht hörte ich einen kläglichen kleinen Schrei hinter diesem Loch, einen so jämmerlichen Schrei, dass es eines Herzens aus Stein bedurft hätte, um mir nicht aufzumachen. Das tat ich sofort, und das Tier kam vor mir heraus. War die Maus ein unvorsichtiges Tier oder ein Genie, das seine Leute einschätzen konnte? Ich weiß es nicht. Von diesem Augenblick an jedenfalls kam sie frech bis zu meinem Bett, hiefte Brotbissen darauf, um sie in aller Bequemlichkeit zu knabbern, wobei die Bewegungen, die ich machte, um sie zu verscheuchen, sie völlig unbekümmert ließen. Obendrein benutzte sie die Stelle hinter meinem Kopfkissen als Speisekammer und sogar zu Schlimmerem. Als ich meine Zelle verließ, war sie nicht da. Ich konnte sie also nicht in die Tasche stecken und ich weiß nicht, was aus dem armen kleinen Tier geworden ist. Ich gestehe, dass ich sie bei der Abfahrt dem Mitleid aller empfohlen habe.
Elle n'était pas dans la cellule à mon départ. Je ne pus la mettre dans ma poche, j'ignore ce que la pauvre petite est devenue. J'avoue qu'en partant, je l'ai recommandée à la pitié de tous.
Wir haben jetzt nochmal ein kleines Zitat aus Louis Michels Memoiren gehört. Und vorher haben wir auch über Barrikaden und Pariser Kommune und so weiter gesprochen, beziehungsweise das Thema angerissen. Deswegen kommt jetzt hier nochmal ein kleiner geschichtlicher Abstecher. Am 18. März 1871, entsprechend des Vorvertrages mit dem Deutschen Reich, Wiltiers, das war der Chef der Exekutive und späterer Staatspräsident, Wiltiers die Pariser Nationalgarde entwaffnen lassen. Die Pariser Frauen, unter ihnen Louise Michel und ihre Genossinnen vom Wachsamkeitskomitee Montmartre, stellen sich vor die Kanonen, damit diese nicht abtransportiert werden können, bis schließlich die Nationalgarde sich ihrer Entwaffnung widersetzt und die beiden Generäle, die einen Schießbefehl auf die Frauen erteilt hatten, im Gerangel getötet werden. Daraufhin fliehen Regierungsvertreter, Beamte und Fabrikbesitzer wie andere vermögende Adlige und MonarchistInnen aus Paris nach Versailles. Und noch am selben Abend wird die Kommune von Paris proklamiert. Das Zentralkomitee der Nationalgarden übernimmt kommissarisch die Macht, verordnet aber gleich darauf Wahlen. Und 8 Tage später wird der Kommunenrat als Regierung der Pariser Kommune gewählt. In Paris findet in den folgenden 2 Monaten eine unvergleichliche basisdemokratische Revolution auf einer sozialistischen Grundlage statt. Die Bevölkerung von Paris übernimmt direkt die Macht. Ratsmitglieder, Polizei, Richter und Beamte werden wähl- und absetzbar. Und sie gestalten die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse um. Per Dekret werden rückständige Mietschulden erlassen, kostenloser Schulunterricht eingeführt, die Gleichstellung von Mann und Frau, naja, merkwürdigerweise jedoch ohne den Frauen ein Wahlrecht einzuräumen, sowie die strikte Trennung von Kirche und Staat verfügt. Aus enteigneten und von ihren Besitzern verlassenen Fabriken und Werkstätten werden kollektive Produktionsstätten, die durch kooperative Assoziationen der Arbeiter geführt werden sollen. Es entsteht mit der Vereinigung der Frauen zur Verteidigung von Paris und zur Pflege der Verwundeten eine erste feministische Massenorganisation, in der sich einige tausend Frauen einschreiben. Louise Michel war das allerdings nicht genug. Sie hat eigentlich auch gefordert, dass die Revolution auf ganz Frankreich ausgeweitet werden sollte, hat dabei aber leider eine Minderheitenposition eingenommen und konnte sich mit dieser Forderung leider nicht durchsetzen. Diese Zusammenfassung stammt von Jörg Essig-Gutschmidt und ihr findet sie ebenfalls in Louise Michels Memoiren als Vorwort.
Dort, wo der Fuchs dem Hasen zur Nacht zärtlich die Kehle zerfetzt, wo einsam verkommen in jedem Loch auf seinem Schatz sein Hamster sitzt, ist schon lange kein Laub mehr zu sehen in den Kronen der alten Eichen, weil die Erde zwar Blut trinkt wie Wasser, doch die Wurzeln nicht bis ins Wasser reichen.
zerreißen. So schläft er langsam, sie schillt ein. Das Leben wird der Verwesung weichen. Den verkümmerten Schatten ist das ganz egal. Sie kämpfen mit morschen Keulen weiter. Für den Status quo die konsequente Qual. Um sich selbst zu belügen, ist der schüchtern die Wahl. Das Sein macht sich selbst kaputt, wenn es ein Wahr bleiben soll. Macht das ist kaputt, wenn es ein Wirt werden soll. Macht das ist kaputt, wenn es ein Wirt werden soll.
Versteckst du dich heute? Gleich kriegen sie dich dran. Asche, bleib Asche. Nicht nur Ratten sterben und schlafen. Kannst du nicht schneller rennen? Gleich holen sie dich ein. Blut gefriert diese Nacht. Nicht nur Ratten sterben und schlafen. Wo versteckst du dich heute? Gleich kriegen sie dich dran. Asche. Nicht nur Ratten sterben im Schlamm. Kannst du nicht schneller rennen? Gleich holen sie dich ein.
Ja, wie ging es denn weiter mit der Pariser Kommune? Am 10. Mai 1871 sind die Versailler Truppen einmarschiert in die ersten Pariser Vororte. Und dieser Einmarsch wurde am 28. Mai 1871 beendet. Man spricht auch von den blutigen Maiwochen, in denen 30.000 bis 35.000 PariserInnen getötet wurden, 40.000 verhaftet und davon ca. 20.000 in den darauffolgenden Monaten strafrechtlich erschossen wurden. Louise selbst wurde bei einer Barrikade verwundet und für tot gehalten und in einen Graben geworfen. Sie hat sich nach Haus geschleppt und als sie erfuhr, dass anstelle ihrer selbst nun ihre Mutter verhaftet werden sollte, stellte sie sich und wurde zum ersten Mal verhaftet. Nachdem der Aufstand blutig niedergeschlagen worden war, machte man Louise Michel und den anderen RevolutionärInnen den Prozess. Louise Michel trotzte dabei ihren Richtern und verteidigte die Kommune, gab zu, Waffen getragen zu haben und forderte für sich selbst sogar die Todesstrafe. Die Vermutung ist, dass es aufgrund von der Gefangenschaft und dass sie so viele Gefährtinnen verloren hat, dass sie zu der Zeit so eine Todessehnsucht entwickelt hat. Das Gericht jedoch hatte mehr Angst vor einer Märtyrerin, also sie zur Märtyrerin zu machen, als vor einer lebendigen Louise. Und damit wurde sie zu einer lebenslangen Verbannung nach Neukaledonien verurteilt. Und wir nehmen euch heute mit in den Gerichtssaal.
Infolgedessen vertreten wir die Auffassung, dass Anlass genug vorhanden ist, die Untersuchung gegen Louise Michel einzuleiten wegen folgender Vergehen. Erstens, Attentat mit dem Ziel, einen Regierungswechsel herbeizuführen. Zweitens, Attentat mit dem Ziel des Bürgerkrieges, in dem die Bürger dazu verleitet werden, sich gegeneinander zu bewaffnen. Drittens, sichtbares Tragen von Waffen und militärischer Uniform während einer Aufstandsbewegung und Gebrauch dieser Waffen. Viertens, Fälschung von Schriften durch Unterschrift fingierter Personen. Fünftens, Benutzung eines gefälschten Dokuments. Sechstens, Beihilfe zur Ermordung von Personen, die als sogenannte Geiseln von der Kommune festgehalten wurden, durch Provokationen und Machenschaften. Siebtens, Beihilfe zu ungesetzlicher Inhaftierung, die körperliche Folter und den Tod zur Folge hatten. Durch wissentliche Unterstützung der Urheber der Tat bei den begangenen Verbrechen. Allesamt Verbrechen aus dem Strafgesetzbuch vom 24. Mai 1834. Sie haben gehört, welcher Delikte Sie beschuldigt werden. Was haben Sie zu Ihrer Verteidigung zu sagen?
Je ne veux pas me défendre. Je ne veux pas être défendu.
J'appartiens tout entière à la révolution sociale. Et je déclare accepter la
Ich will mich nicht verteidigen, noch will ich verteidigt werden. Ich gehöre mit Leib und Seele der sozialen Revolution und erkläre, dass ich die Verantwortung für alle meine Taten übernehme. Ich nehme sie vollständig und uneingeschränkt auf mich. Sie werfen mir vor, an der Ermordung der Generäle teilgenommen zu haben? Den Vorwurf könnte ich mit Ja beantworten, wenn ich mich in Montmartre befunden hätte, als sie auf das Volk schießen lassen wollten. Ich hätte meinerseits nicht gezögert, auf die schießen zu lassen, die solche Befehle geben. Aber ich verstehe nicht, dass man sie erschossen hat, als sie gefangen waren. Und ich betrachte diese Tat als besonders feige.
Quant à l'incendie de Paris, oui, j'y ai participé. Je voulais opposer une barrière de flammes aux envahisseurs de Versailles.
An dem Brand von Paris war ich allerdings beteiligt. Ich wollte den Versailler Eindringen eine Flammenbarriere entgegenstellen. Bei dieser Tat hatte ich keine Komplizen. Ich habe aus eigenem Antrieb gehandelt. Man sagt mir auch, ich wäre eine Komplize der Kommune. Selbstverständlich ja, da die Kommune vor allem die soziale Revolution wollte. Und die soziale Revolution mein innigster Wunsch ist. Mehr noch, ich rechne es mir zur Ehre an, dass ich zu den Vorkämpfern der Kommune gehöre, die übrigens in keinster Weise, das möchte ich betonen, in keinster Weise etwas mit den Mordtaten und Brandstiftungen zu tun hat. Ich habe an allen Sitzungen im Rathaus teilgenommen und ich erkläre, dass niemals von Mord oder Brand die Rede gewesen ist. Wollen Sie die wahren Schuldigen erfahren? Es sind die Leute von der Polizei. Und später wird vielleicht einmal in all diesen Ereignissen Licht gebracht werden, für die man heute wie selbstverständlich all die Anhänger der Kommune verantwortlich macht.
Les vrais coupables, ce sont les gens de la police. Et plus tard, peut-être, la lumière se fera sur tous ces événements dont on trouve aujourd'hui tout naturel de rendre responsables tous les partisans de la révolution sociale.
Sie haben in einem Aufruf gesagt, dass man alle 24 Stunden eine Geisel erschießen sollte.
Nein, ich habe nur drohen wollen. Doch warum sollte ich mich verteidigen? Ich habe Ihnen bereits erklärt, dass ich mich weigere, es zu tun. Es sind Männer, die mich aburteilen wollen. Sie sitzen offen und ohne Maske vor mir. Sie sind Männer und ich bin nur eine Frau. Und dennoch blicke ich Ihnen offen ins Gesicht. Ich weiß genau, dass nichts, was ich Ihnen sagen könnte, Ihren Urteilsspruch ändern würde. Deshalb also ein letztes Wort, bevor ich mich setze. Wir haben niemals etwas anderes gewollt als den Triumph der großen Prinzipien der Revolution. Das schwöre ich bei unseren Märtyrern, die auf dem Feld von Sartori gefallen sind. Bei unseren Märtyrern, denen ich hier noch einmal mit aller Kraft huldige und die eines Tages bestimmt einen Rächer finden werden. Noch einmal, ich gehöre Ihnen. Machen Sie mit mir, was Sie wollen. Nehmen Sie mir mein Leben, wenn Sie wollen. Ich bin keine Frau, die mit Ihnen auch nur einen Augenblick darum streiten würde.
Sie erklären, dass Sie die Ermordung der Generäle nicht gebilligt haben. Dennoch wird behauptet, Sie hätten, als Sie davon erfuhren, laut ausgerufen, man hat Sie erschossen, das geschieht Ihnen recht.
Ja, das habe ich gesagt. Ich gebe es zu.
Sie billigten also den Mord.
Erlauben Sie, das ist kein Beweis dafür. Diese Worte habe ich nur ausgesprochen, um den revolutionären Schwung nicht zu beeinträchtigen.
Hauptmann Daly ergreift das Wort. Er fordert das Gericht auf, die Angeklagte aus der Gesellschaft auszustoßen, für die sie eine beständige Gefahr darstelle. Er lässt alle Hauptanklagepunkte fallen, bis auf den einen. Das sichtbare oder versteckte Tragen von Waffen bei einer aufrührerischen Bewegung.
Angeklagte, haben Sie etwas zu Ihrer Verteidigung vorzubringen?
Was ich von Ihnen, die Sie sich Kriegsgericht nennen, die Sie sich als meine Richter bezeichnen, die Sie sich nicht dem Blick entziehen wie die Gnadenkommission, die Sie Militär sind und vor aller Angesichts richten, was ich von Ihnen fordere, ist das Feld von Sartori, auf dem unsere Brüder gefallen sind. Ich muss aus der Gesellschaft ausgestoßen werden. Man sagt ihnen, dass sie es tun sollen. Der Beauftragte der Republik hat recht, da jedes Herz, das für die Freiheit schlägt, allem Anschein nach nur Recht auf ein Stückchen Blei hat, fordere ich meinen Teil. Für mich, Wenn Sie mich am Leben lassen, werde ich nicht aufhören, nach Vergeltung zu schreien. Und ich werde die Mörder aus der Gnadenkommission der Rache meiner Brüder ausliefern.
Ich muss Ihnen das Wort entziehen, wenn Sie in diesem Ton fortfahren.
Ich bin am Ende. Wenn Sie keine Feiglinge sind, töten Sie mich.
J'ai fini. Si vous n'êtes pas des lâches, tuez-moi.
Dann daraufhin musste sie noch 20 Monate im Gefängnis verbringen und wurde 1873 in die französische Strafkolonie Neukaledonien deportiert. Das ist eine Inselgruppe im Südpazifik, nordöstlich von Australien.
Und weil ihr keine Stimme habt, hauen sie euch eine rein. Und weil du alles sagen darfst, hilft auch kein lautes Schreien. Und wenn das Blut dann überall auf den Gehweg rinnt, die Augen tot und ausgehöhlt, spielt ein verbranntes Kind. Ich hab gedacht, ich bin so frei, erwachsen werd ich nie. Deshalb nennt mich Peter Pan und ihr kriegt mich nie. Und während ich genieße beim Fressen und beim Fliegen, seh ich nicht die anderen Menschen dort am Boden liegen. Das Blut rinnt frisch vom Bordstein, das Blut versinkt im Meer. Das Blut rinnt immer weiter und es kommt mir hinterher. Und während ich mich atemlos grad noch zu Haus verstecke, hör ich draußen die Schreie von denen, die dort verrecken. Da schwappt das Blut schon knöchelhoch draußen an der Tür. Ich hol das Silikon herbei, da steht es schon im Flur. Und als dann alle Fugen und jeder Riss verspachtelt sind, knall ich mir eine E und leg mich erstmal hin. Es geht grad so, es geht so schnell, als ich wieder erwach. Da steht das Blut schon drei Stock hoch, erreicht auch gleich das Dach. Ich kletter auf den Schornstein und weil dort schon jemand sitzt, schneide ich ihm die Birne ab, ihm und seinen Kids. Und wo ich jetzt was sagen will, ist gar keiner mehr da. Und schreien hilft jetzt auch nicht mehr, weil es gar keiner da. Und wie ich auf dem Schornstein sitz und wart, dass ich ertrink, da schwimmt auf einem verbrannten Floß ein verbranntes Kind.
Während dieser Zeit der Deportation befasste sich Louise Michel mit dem Anarchismus intensiver. Und an dieser Stelle lassen wir euch an ihren Gedanken teilhaben.
Pourquoi je suis devenue anarchiste? Je suis devenue anarchiste pendant le voyage de déportation vers la Nouvelle-Calédonie. Au cours de ces quatre mois, nous n'avons vu que le ciel et l'eau. Seule la voile blanche du bateau apparaît.
Warum ich Anarchistin wurde? Anarchistin wurde ich während der Deportationsfahrt nach Neukaledonien. Im Laufe der vier Monate sahen wir nichts als Himmel und Wasser. Nur manchmal erschien am Horizont das weiße Segel eines Schiffes. Unser Schiff, vom leichten Rhythmus der Wellen gewiegt, so als ob zwei riesige Arme es greifen, ächzte, wenn es in die tiefen Wellentäler sackte und der Wind tönte in den Segeln. Ich hatte Zeit, viel Zeit zum Nachdenken. Die Kommune. Ich sah unsere Genossen am Werk und nach kam ich zu der Überzeugung, dass selbst die Redlichsten, könnten sie die Macht ausüben, den Schurken ähnlich würden, die sie einst bekämpften. Ich sah die Unmöglichkeit, dass sich die Freiheit mit einer wie auch immer gearteten Macht vereinbaren lässt. Ich fühlte, wenn die Revolution irgendeine Regierungsform annimmt, ist es um sie geschehen. Und wenn Institutionen der Vergangenheit, die schon zu verschwinden schienen, doch bestehen bleiben, dann tragen sie nur ein anderes Etikett. Für jenen Menschen, der zur Macht gelangt, ist der Staat letztlich Widerspiegelung seiner selbst. Er betrachtet ihn wie der Hund den Knochen, den er zernagt. Und nur zu seinem eigenen Vorteil verteidigt er ihn. So wie die Macht hart, egoistisch und grausam macht, so erniedrigt Sklaverei. Und nur die Anarchie kann es vollbringen, dass der Mensch frei und glücklich lebt. Wissen wir denn, ob das, was uns heute utopisch erscheint, in der nächsten, übernächsten Epoche nicht schon Realität sein kann? Damit das entrechtete Volk nicht länger mit seinem eigenen Blut die trügerischen Chimären, Parteien und Staaten am Leben erhält, müssen wir für die Verwirklichung der Anarchie kämpfen – Und weil ich Zwang und Unterdrückung ablehne, bin ich Anarchistin.
Qui maintient en vie. Nous devons lutter pour la réalisation de l'anarchie et c'est parce que je rejette la contrainte et l'oppression que je suis anarchiste.
Louis Michel beschreibt sehr ausführlich die wunderschöne Landschaft in Neukaledonien. Und sie hat sich mit den indigenen Menschen verbunden, die sich selbst als Kanak bezeichnen. Also das ist eine Selbstbezeichnung der melanesischen Indigenen in Neukaledonien. Und es ist ein hawaiianisches Wort, das bedeutet Mensch. Sie hat ihre Sprache gelernt und mündliche Überlieferungen der Kanak gesammelt, die sie später unter dem Titel Legenden und Lieder von kanakischen Heldentaten in Paris veröffentlicht hat. Sie lehrte die Kinder von den weiteren deportierten Menschen vor Ort lesen und schreiben und eröffnete sogar eine eigene Schule für kanakische Kinder und kämpfte 1878 sogar an deren Seite gegen die französischen Kolonialherren. 1880 kam es dann zur Amnestie und sie kehrte als freie Frau nach Paris zurück und wurde dort triumphal empfangen und stützte sich eindeutig dem Anarchismus bekennend mit ihrer ganzen Kraft in den politischen Kampf. Und so war ihr letztes Drittel ihres Lebens diesem Kampf gewidmet und sie brachte mit vielen charismatischen Reden den Sozialismus in Europa voran. 1882, 83 kam es zu ein paar Verhaftungen, einmal durch eine Kundgebung am Gedenktag von Blanqui, wo es zum Gerangel mit der Polizei kam. Und ein anderes Mal hat sie an einer Hungerdemo teilgenommen, in deren Zuge 3 Bäckereien geplündert wurden. Und auch was das Thema Essen angeht, war sie wieder Visionärin.
Peut-être l'humanité nouvelle, au lieu des chairs putrifiées auxquelles nous sommes accoutumés, aura des mélanges chimiques contenant plus de ferrets de principes.
Vielleicht wird die neue Menschheit statt des fauligen Fleisches, an das wir gewöhnt sind, chemische Verbindungen besitzen, die mehr Eisen und nahrhafte Grundstoffe enthalten als das Blut und das Fleisch, das wir verzehren. Oh ja, ich träume von der Zeit, da alle Brot haben werden. Von der Zeit, da die Wissenschaft die Köchin der Menschheit sein wird.
Pour après le temps où tous auront du pain, le temps où la science sera le cordon bleu de l'humanité. Sa cuisine ne flattera peut-être pas autant au premier moment le palais et la bête humaine.
Die nächsten Jahre im Leben der Louise Michel waren ziemlich turbulent. Sie wurde ursprünglich zu 6 Jahren Gefängnis und 10 Jahren unter schwerer Polizeiaufsicht verurteilt. Und kurz darauf starb auch die Mutter, zu deren Beerdigung sie nicht gehen durfte. Im Mai 1886 wurde sie erneut begnadigt, wies sie es aber erstmal zurück. Sie hat es erst später angenommen, nachdem die anderen Mitangeklagten auch freikamen. Im gleichen Jahr gab sie auch ihre Memoiren heraus. Diese waren im wesentlichen Teil in Louise Michels dritter Haftzeit entstanden und nur deswegen nach draußen gelangt, weil beherzte AnwältInnen die Textfragmente nach draußen geschmuggelt hatten. Und als Michel dann 1886 aus dem Knast kam, wurden die Textfragmente noch um Gedichte, Zeitungsausschnitte, Prozessberichte und so weiter ergänzt, sodass eine wenig chronologische Anordnung in ihren Memoiren entstand, sondern eher ein Mosaik aus Schilderungen und Erlebnissen. Und viele Anspielungen, die in diesem Memoiren gemacht werden auf Ereignisse und Personen, sind auch nicht mehr eindeutig nachweisbar, weil sie halt ja auch Leute schützen wollte und deswegen keine Namen genannt hat. Am 22. Januar 1888 wurde Louise Michel nach einem Vortrag vor knapp 2000 Leuten von einem Pierre Lucas angegriffen und mit 2 Pistolenschüssen am Kopf schwer verletzt. Sie musste daraufhin operiert werden und auch ein Projektilteil konnte gar nicht entfernt werden. Das verblieb bis zu ihrem Lebensende in ihrem Kopf. Louise Michel verzichtete auf eine Anzeige, weil sie den Attentäter als fehlgeleiteten Proletarier gesehen hat. Und den staatlichen Organen die Legitimation generell abgesprochen hat. Und Sie hat sich sogar für seinen Freispruch eingesetzt. Auch das zeigt mal wieder, was sie für eine besondere Frau war. Um Luis Michels weiteren Werdegang zu verstehen, muss hier jetzt nochmal eine geschichtliche Einordnung folgen. Und zwar standen die weiteren Geschehnisse in Zusammenhang mit dem 1. Mai. Und was es mit dem 1. Mai auf sich hat, wollen wir hier jetzt gerade noch ganz kurz mal einbringen. Und zwar gewinnt der 1. Mai unter Anarchistinnen weltweit ab 1886 immer mehr Aufmerksamkeit. Das hat mit den Haymarket Riots in Chicago zu tun, die sozusagen die Tradition der internationalen Arbeiterbewegung und der Gewerkschaften den 1. Mai als Kampftag zu begehen begründet haben. Und zwar hat am 1. Mai 1886 in Chicago ein mehrtägiger von den Gewerkschaften organisierter Streik stattgefunden, um eine Reduzierung der täglichen Arbeitszeit von 12 auf 8 Stunden durchzusetzen. Dieser Streik führte zu mehrtägigen Unruhen. Versammlungen wurden gewaltsam von der Polizei angegriffen, es wurden 6 Arbeiter erschossen und am 4. Mai eskalierte der Protest, als eine Bombe gezündet wurde und 6 Polizisten starben. Daraufhin wurde das Feuer auf die Protestierenden eröffnet und eine nicht genau bekannte Anzahl von Menschen wurde verletzt und getötet. Und da einige RednerInnen AnarchistInnen waren, wurden davon auch 8 verhaftet. 4 von ihnen später gerichtlich getötet. Diese ganzen gewaltsamen Geschehnisse werden unter den Begriffen Haymarket Riot, Haymarket Affair oder Haymarket Massacre zusammengefasst. Und wie gesagt, begründeten die Tradition, den 1. Mai zum Kampftag der Arbeiterklasse zu ernennen und zu begehen. Nun aber zurück nach Frankreich und zu Louis Michel. Als die französischen AnarchistInnen für den 1. Mai 1890 eine Kundgebung planten, hielt Louis Michel da kurz davor aufstachelnde Vorträge in Lyon, in denen sie zu Streiks und Sabotage aufrief. Daraufhin wurde sie als geistesgestört in eine Nervenheilanstalt in Vienne gebracht und dort festgehalten. Sie kam zwar aufgrund von Protesten schnell frei, aber das war sozusagen der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte und sie kehrte Frankreich den Rücken. Sie ging nach London ins Exil und führte dort ihre Arbeit weiter. Fun Fact am Rande, die BesucherInnen ihrer einfachen Behausung in London begrüßte ihr Papagei mit »Es lebe die Anarchie«.
Quack, quack. Vive l'Anarchie!
Das hat es hin, wie ich jetzt richtig sauer bin und dann nur ein Lied sing. Das hat es hin, wie ich anstatt zu rebellieren den Nebel zu nem Techno-Beat spring. Das hat es hin, dass ich ja eigentlich schlauer bin als die, die den Profit sehen. Das hat es hin, ich muss halt konsumieren und wenn's nicht anders geht mit Weed dealen. Das hat es hin. Success and resisting things like egoism, increasing racism. This world is a prison. No, we won't just listen to System. Kritik in Liedern ist auch immer Teil vom System. Das hat System. Die Welt ist scheiße und wir, die was tun können, haben's bequem. Das hat System. Keiner darf die Wand sein heißen, einer auf dem Fenster lehnen. System. Jetzt kommt eine große Show und die Inhalte können gehen. Are you ready for the big show?
Hannover, dort diese Show. Ja, wollt ihr denn noch mehr davon?
Wisst ihr denn eigentlich überhaupt noch, worum es in dem Lied ging? Es ging um
das System, das wir meistens auch bedienen, wenn wir im Widerstehen, das wir meistens auch bedienen, wenn wir im Widerstehen, das wir meistens auch bedienen, wenn wir im Widerstehen, das wir meistens auch bedienen, wenn wir im Widerstehen, das wir meistens auch bedienen, wenn wir im Widerstehen, das wir meistens auch bedienen, wenn wir im Widerstehen, das wir meistens auch bedienen, wenn wir im Widerstehen, das wir meistens auch bedienen, wenn wir im Widerstehen, das hat System, das
freezing racism. This world is a prison. Now we won't just listen to. Widersprüche aushalten und widerständig sein, denn Widersprüche im System gliedern sich schwer ein.
Die letzten Jahre ihres Lebens verbrachte Louise Michel mit zahlreichen weiteren Vortragstouren in Belgien und Frankreich. Sie gründete eine Zeitung, Le Libertaire, und wurde 1904 Mitglied der Freimaurerloge La Philosophie Sociale und veranstaltete dort am nächsten Tag eine Konferenz zum Feminismus. 1905 endete ihre Vortragstour plötzlich, weil Louise Michel am 9. Januar 1905 in Marseille während einer Vortragstour an einer Grippe starb. Sie wurde 74 Jahre alt. Ihre Beerdigung wurde ihre letzte große politische Manifestation. Anarchistische und sozialistische Gruppen, Frauenorganisationen und FreidenkerInnen aus ganz Europa schickten VertreterInnen nach Paris und es wurden stundenlang Grußworte und Reden gehalten. Heute, fast 200 Jahre später, tragen in Frankreich neben Straßen und Plätzen 138 Schulen und Universitäten den Namen Louise Michel und sogar eine U-Bahn-Station ist seit 1946 nach ihr benannt.
Wir haben euch heute in die französische Geschichte des 19. Jahrhunderts mitgenommen und erinnerten uns an das Leben, das Wirken und den Kampf von Louise Michel. Ihre Gedanken und Erkenntnisse sind selbst nach knapp 200 Jahren immer noch beeindruckend und motivierend. Wir lernen aus ihren Schilderungen und Beobachtungen, dass Aktivismus ein ganzes Leben lang fortgeführt werden muss, auch wenn Rückschläge passieren oder weitere Aufgaben entstehen. Außerdem zeigt sie, dass es wichtig ist, kleine Erfolge zu genießen, aber dennoch nicht das Große und Ganze aus den Augen zu verlieren und stets weiter für eine befreite Gesellschaft zu kämpfen. Sie steht somit beispielhaft für einen intersektionalen Aktivismus, da sie schon damals die Fähigkeit besaß, die Schnittpunkte unterschiedlicher Ausbeutungs- und Unterdrückungsformen zu erkennen und zusammenzudenken. Einer ihrer bemerkenswertesten Gaben war, aus bedrohlichen und aussichtslosen Situationen das Beste zu machen. Zum Beispiel kursierte zur damaligen Zeit das Gerücht, dass die indigenen Bewohnerinnen von Neukaledonien Kannibalen seien und es somit beabsichtigt war, dass die deportierten Menschen aus Paris diesen ausgeliefert werden. Doch die Unerschrockenheit von Louise Michel, ihre Neugier und ihr Wissensdurst nach anderen Kulturen und auf das Leben selbst wendete sie das Blatt. Denn sie befreundete sich nicht nur mit den indigenen Menschen vor Ort und lernte ihre Kultur näher kennen, sondern verbündete sich sogar mit ihnen gegen die französischen Kolonialherren. Außerdem impfte sie Papaya-Bäume, die von einer Krankheit befallen waren, und rettete somit den Baumbestand, der eine wesentliche Nahrungsgrundlage der indigenen Menschen darstellte. Sie selbst ertrug ein entbehrungsreiches Leben, verlor viele Gefährtinnen und Mitkämpferinnen im blutigen Aufstand von Paris. Jedoch hatte sie auch immer verbündete Frauen an ihrer Seite und mit denen sie ihr Leben teilte. Wir möchten die folgende Sendung mit einem letzten Zitat aus ihren Memoiren beenden.
Il faut tout, tout délivrer, les êtres et le monde, les mondes peut-être, qui sait?
Alles. Alles muss befreit werden, die Geschöpfe und die Welt. Wer weiß, vielleicht die Welten?
Bin ich am Fallen oder am Fliegen? Kommt sie bis drei, dann renn ich weg. Ich will dich ganz nah bei mir, auch wenn ich mich jetzt grad vor dir versteck. Lass mich kommen, lass mich gehen. Küss mich sanft und lass mich bleiben. In mir sind Geister, die mich jagen, und ich kann dich viel mehr als nur gut leiden. Sag mir, warum macht mich das so ängstlich, wenn mir jemand sagt, dass er mich liebt. Da ist irgendetwas in mir, das glaubt ganz fest, dass es das für mich nicht gibt. Ich hätte so gerne wieder die Kontrolle. Schlag mich mit Worten, tu mir weh. Liefer mir tausend gute Gründe, damit ich noch heute von dir geh. Ich versuch das auszuhalten, doch in mir ist ein verletztes Kind, das hungert und das sich wünscht, dass jemand kommt und ihm die Ängste nimmt. Doch ich weiß, niemand kann das für mich tragen, und mit dieser Last bleib ich allein. Und manchmal hör ich nicht mal deine lieben Worte, weil die Geister so laut in mir schreien. Ich zähl bis fünf und dann kannst du dich verstecken. Und wenn ich frag, wo bist du, dann schreist du vielleicht hier. Glaub mir, ich will dich nirgendwo anders als ganz dicht neben mir. Du bist mir wertvoll und ich will das nicht zerdrücken mit meinem Klammern und meiner Angst. Komm her zu mir, die Tür steht offen, oder renn weg, solange du noch kannst. Ich würde gern machen, dass du bei mir bleibst, aber das kann ich nicht kontrollieren. Und das macht mich so verzweifelt und so wütend, und ich fang an, das auf dich zu projizieren. Ich möchte mein Leben so gern mit deinem berühren, ohne dass wir uns da drin verlieren, dass wir uns lieben und aneinander wachsen, ohne uns nur darauf zu fixieren. Bin ich am Fallen oder am Fliegen? Ich wünsch mir, dass ich loslassen kann. Und wenn ich mich dann fallen lasse, mal sehen, vielleicht flieg ich dann.
Ja, das war's dann wieder mit unserer Sendung für heute. Wir verabschieden uns von Luis Michel. Und wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Mitwirkenden, die an dieser Sendung, vor allem vielen, vielen Dank für die sprachliche Unterstützung. Wir hatten sehr viel Spaß, der Papagei ist großartig. Genau, also herzlichen Dank an euch. Aber bevor wir ganz zum Ende kommen, hier noch schnell ein paar Termine. Und zwar ist schon am nächsten Samstag, der 21.06. ist das, ist die Queer Pride hier in Dresden um 14 Uhr unter dem Motto Queer and Antifaschist unsere Brücken halten. 14 Uhr geht's los, kommt vorbei und seid laut. Weiterhin sind im September die A-Tage wieder, die ja schon seit einigen Jahren stattfinden und früher Libertäre Tage hießen, jetzt A-Tage heißen, am Anfang September. Und ja, es wird wieder eine bunte Mischung geben aus verschiedensten Veranstaltungen, Küfer und so weiter. Also haltet die Ohren offen, bleibt informiert. Auf der Seite a-dresden.org könnt ihr neue Informationen dazu abrufen. Jetzt außerdem noch ein ernstes und dringendes Thema. Maya ist seit 5. Juni im Hungerstreik und bei uns gibt's Informationen dazu.
Genau, wie du gerade gesagt hast, ist Maya seit dem 5. Juni im Hungerstreik. Grund dafür ist, dass Maya seit fast einem Jahr in Budapest in Untersuchungshaft sitzt. damals aus Dresden hier quasi gekidnappt wurde von den deutschen Behörden und nach Ungarn ausgeliefert wurde, was letztendlich ja als rechtswidrig eingestuft wurde von deutschen Gerichten. Trotzdem ist Maya jetzt dort seit, wie gesagt, fast 12 Monaten in Isolationshaft. Maya ist eine non-binäre Person. Deshalb ist quasi dieses Knastregime darauf ausgelegt, vermeintlich Maya zu schützen, aber quasi bedeutet es eine Art Folter, dass Maya komplett isoliert ist, keinen Kontakt zu anderen Gefangenen hat, einen minimalen Kontakt über Wärterin und quasi den ganzen Tag alleine in der Zelle verbringt. Das hat natürlich massive Auswirkungen auf Psyche und Gesundheit. Mal abgesehen von den sonstigen hygienischen Bedingungen in den ungarischen Untersuchungshaftanstalten. Und jetzt am 4. Juni, Prozesstag, hat Maya erneut einen Antrag gestellt auf Hausarrest. Und dieser Antrag wurde erst auf den 20.06. vertagt, also die Entscheidung darüber, obwohl auch die Staatsanwaltschaft schon klar gemacht hat, dass sie das eigentlich nicht gut findet. Das ist, wie gesagt, nicht das erste Mal, dass dieser Antrag gestellt wurde, sondern das ist schon des Öfteren erfolgt und wurde abgelehnt. Da Maya sagt, okay, Maya hält diese Isolation nicht mehr aus, dieses Begrabensein lebendig in diesem Knast, hat Maya diesen starken Schritt gewählt, in den Hungerstreik zu gehen. Maya hat sich davor beraten, hat sich informiert, hat sich darauf vorbereitet und überlegt und lange abgewogen, ob das Mittel der Wahl ist und hat entschieden, dass es das ist, weil es so die letzte Chance ist, quasi eigene Handlungsfähigkeit zu behalten und Druck auszuüben innerhalb dieses Verfahrens. Und deshalb hat Maya eben an dem 5.6. den Hungerstreik begonnen und am 6.6. dann eine Erklärung verlesen. Das ist ein weiterer Prozesstag gewesen letzte Woche, wo Maya klargemacht hat, dass das jetzt der unbefristete Hungerstreik ist. Und die Forderung ist ganz klar, eine Auslieferung zurück nach oder eine Rücklieferung nach Deutschland. Es ist auch klar, dass das eine sehr große Forderung ist. Der Hintergrund da ist aber auch, einen Verhandlungsspielraum zu haben, um eventuell auch eben einen Hausarrest zu erwirken oder genau, also es ist sozusagen klar, dass das ein Verhandlungsspielraum ist mit so einer starken Forderung. Wichtig ist jetzt, dass wir Maya unterstützen, denn gerade bei Hungerstreik, das greift massiv den eigenen Körper an, das ist sehr gefährlich. Es ist wichtig, dass wir jetzt von draußen Maya unterstützen. Das gibt es in vielfältiger Möglichkeit. Das Wichtigste bei einem Hungerstreik ist eine öffentliche Begleitung von außen. Das heißt, ihr könnt Demos, Konzerte, Banner-Drops, was auch immer machen. Wichtig ist auch, Druck auf die deutschen Behörden zu machen. Auf bask.news findet ihr immer wieder neue Informationen. Da gibt es auch eine Übersicht, an welche Behörden, Auswärtiges Amt und so weiter ihr schreiben könnt. Da gibt es Vorlagen, die ihr nutzen könnt. Das heißt, es ist super wichtig, werdet aktiv und zwar so schnell wie möglich. Jeder Tag zählt und wir müssen Maya aus diesem Knast rausholen und wir müssen Maya unterstützen, denn Antifaschismus ist notwendig und geht uns alle an.
Wir sind der Anarchistische Hörfunk aus Dresden. Unsere Sendung läuft immer am 3. Sonntag im Monat von 16 bis 17 Uhr. Und wir freuen uns immer über Feedback. Wir freuen uns immer über Leute, die gerne mitmachen wollen. Wir freuen uns immer über Lob und Kritik natürlich. Und wenn ihr sowas bei uns lassen wollt, dann meldet euch gerne per E-Mail unter ahad@systemli.org.